Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Ganz herzlich willkommen zur ersten Folge eines Podcasts, auf den die Welt noch gewartet hat. Alles Easy mit Dirk Iserlohe. Hallo, mein lieber Dirk.
Hallo, lieber Wolfram.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich war meistens zu Gast in Podcasts. Das ist der erste, den ich selbst wirklich machen darf. Und da habe ich natürlich überlegt, wer ist ein Mann, der wirklich was zu sagen hat? Und da bin ich auf dich gekommen. Du hast Pech gehabt.
Tja, weiß ich nicht. Ist es mein erster Podcast überhaupt? Ne? Also von daher weiß nicht, wer hier Pech gehabt hat.
Wir müssen allen, die da draußen sind, nochmal ganz kurz sagen, um was es uns geht. Es geht uns um Genuss, es geht uns um Reisen, es geht uns um Entspannung. Aber bei Dirk Iserlohe, einem der wirklich großen Macher der Hotellerieszene in Deutschland, in Europa, geht es auch immer ums Geschäft. Du bist einfach durch und durch nicht nur Bauchmensch, sondern auch Businessman, oder?
Ja, natürlich. Das eine darf das andere nicht ausschließen oder schließt das andere nicht aus. Ich bin wenn ich jetzt mal rechne, über 30 Jahren in der Hotellerie unterwegs, was gar nicht mein beruflicher Plan war.
Und war eher ein Unfall?
Ja, war eher ein Unfall. Und das kann man so auf das Jahr 2002 zurückbeziehen. Ich war als Banker bei einem deutschen Emissionshaus, die sehr stark für Immobilienfonds engagiert waren, angestellt als Prokurist zunächst 1995, bin 97 in die Partnerschaft eingetreten. Und damals hatte der liebe gute Dr. Herbert Ebers, der jetzt übrigens 10 Jahre gerade verstorben ist, am 6. Februar 2013, die 25-prozentige Beteiligung an der damaligen Dorint AG. Und die bekam Schwierigkeiten, ja, weil die Expansion eben nicht kontrolliert, sondern sehr expansiv verlief. Und so haben wir uns damals verheiratet mit Accor. Und diese Ehe hielt nicht lang. 2006 hat man sich wieder getrennt. Und seit dem Zeitpunkt habe ich faktisch die alleinige Verantwortung für die damals neue Dorint GmbH, heute die Kernmarke Dorint. Und das kann man als einen positiven Unfall bezeichnen.
Den du heute nicht bereust, denn heute, ein paar Jahre später, stehen wir bei 66 Hotels, für die du die Verantwortung hast. Man kann sagen, mit 66 Hotels, da fängt das Leben an.
Kann man so sehen. Im Jahre 2006 waren es 42, als wir uns getrennt hatten von Accor. Und im Jahre 2016, als wir uns nochmal neu erfunden haben mit der Onestis AG, der Mutter der Dorint GmbH, heute die Dorint Hospitality und Innovation GmbH, wie man sowas so schön auf Neudeutsch formuliert.
Das kriegst du im vor allem unfallfrei raus. Das ist schon
eine Leistung, ja. Eine Beachtung. Na ja, gut, seit 2016 sollte man das auch als Aufsichtsratsvorsitzender geübt und auch wohlklingend über das Mikrofon bekommen.
Hast du geschafft.
2006, 42 Häuser in 2016, als die Onestis gegründet wurde, die gleiche Anzahl an Häusern, 42. Kurz vor der 60-Jahr-Feier der Dorint. Die Marke ist nämlich 1959 in Mönchengladbach von einem Herrn namens Dorniden erfunden worden. Der wollte nämlich internationale Hotellerie, und Dorniden international abgekürzt heißt Dorint. Jetzt hast du sogar schon die Geschichte von mir erfahren, wo der Name herkommt.
Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, aber ich weiß natürlich, dass ganz große Hotellerie am Niederrhein in Mönchengladbach beginnt. Das ist mir klar. Das nennt man ja in einem Atemzug mit Saint-Tropez.
Ja, und manche Journalisten erledigt. Schrieben auch, die Dorint wird über die schmuddelige Ecke des Niederrheins nicht hinauswachsen. Das haben wir jetzt hinter uns.
Darf man zu Gladbach aber auch nicht sagen, dass es schmuddelig ist.
Ja, habe ich auch nicht gesagt. Also die 42 möchte ich noch beenden, damit wir auf die 66 kommen. Die 42 Hotels, die 2016 auch die gleiche Zahl waren, waren aber nicht die gleichen Hotels. Und daran sieht man vielleicht, wie Genuss und Stress doch beides zusammen empathisch sich entwickeln kann, nämlich indem 42 Hotels, davon 30 neue gebildet worden sind. Das heißt, 30 haben wir verabschiedet und 30 neue Hotels in der Phase von 2006 bis 2016 aufgenommen. Denn wir haben uns dazu entschlossen, in Deutschland, Österreich und Schweiz nur noch mit der Marke im deutschsprachigen Raum aufzutreten, weil es einfach sehr, sehr komplex ist, nicht nur die Bedürfnisse der Gäste und der Mitarbeiter zu befriedigen in fernen Ländern, auch in Europa ist fern, denn die Rahmenbedingungen, die sich auch in der Tschechei, in Amsterdam, in Niederlanden, in Belgien ergeben, sind doch so unterschiedlich trotz EU, dass es für einen Mittelständler wie uns extrem schwer ist, in solchen Ländern auch zu expandieren. Also 30 raus, 30 rein, macht 42 und tatsächlich von 2016 bis heute auf 66 angewachsen in Dach.
Es gab vor einiger Zeit in der Fachzeitschrift Bunte ein Artikel, da hieß es, meine Frau sammelt Kunst, ich sammle Hotels. Ist das etwas, wo man auch ein bisschen eine Sucht entwickelt, zu sagen, ich muss weiter expandieren, oder ist das eine geschäftliche Notwendigkeit? Wir werden gleich darüber sprechen, da freue ich mich sehr drauf, über ein ganz, ganz neues Haus in deiner Hotelfamilie, nämlich das Gran Tirolia im legendären Kitzbühel, um auch ein bisschen wirklich konkret in die Genusswelten einzutauchen. Aber bist du jemand, der morgens schon wach wird und sagt, boah, wo kriege ich jetzt noch ein neues zusätzliches Hotel her?
Du wirst es mir nicht abnehmen, dass es nicht so ist. Aber der Dr. Ebert, den ich eben mal erwähnte, der sagte immer, Menschen, die was auf sich halten und ein gewisses Portemonnaie haben, empfinden im Alter fast wie Sex, einmal Gastgeber im Hotel zu sein und das Hotel selbst zu besitzen. Das ist vielleicht ein interessanter Vergleich, aber der bewegt mich in dieser Stelle nicht. Sondern was bewegt mich? Ich möchte eine stabile deutsche Hotelgesellschaft produziert sehen, die für Mitarbeiter ein verlässlicher Partner ist und Arbeitgeber und für Gäste ein Wohlfühlempfinden, ich komme nach Hause zur Dorint-Gruppe, darstellt. Das ist mein tatsächliches Ziel. Ob das am Ende des Podcasts mir immer noch abgenommen wird, müssen wir dann sehen.
Aber wie getrieben bist du? Also wir sehen ja, dass du jemand bist, der sagt, jetzt haben wir das Gran Tirolia übernommen, machen es schöner, machen es größer, bauen noch was dazu. Das ist aber etwas, was dann schon damit verbunden ist, dass du im Gedanken schon wieder zwei Häuser weiter bist. Ist man, du hast es jetzt eben gesagt, du hast das Wort Sex genannt, aber ist es schon ein libidöses Bedürfnis in dir, weiter Hotels zu sammeln?
Ja, schon, gebe ich zu, dass wir sagen, in den wichtigsten Standorten in Deutschland, die wir auf der Karte noch nicht besitzen, müssen wir als Dorint auch vertreten sein, weil der Gast das auch erwartet. Das erwarten auch die Firmenkunden. Wir waren lange Zeit nicht in Berlin vertreten. Jetzt sind wir am Kudamm. Und seitdem, ich habe immer dem Eigentümer gesagt, geben Sie der Dorint die Chance. Ich habe gegen 15 andere Marken gekämpft am Kudamm. Es war das ehemalige Sofitel. Und ich habe gesagt, geben Sie der Dorint auf dem Kudamm eine Chance. Das deutschsprachige Publikum wird es annehmen und so ist es. Wir haben sämtliche Budgets übertroffen und wir müssen natürlich als eine ernstzunehmende deutsche Hotelgruppe mit der Marke Dorint, die über 63 Jahre am Markt unterwegs ist, die wichtigsten deutschen Standorte besetzen. Und das gilt nicht nur für A- und B-Standorte, wie man das als Immobilieninvestor so schön beschreibt, sondern es gilt auch für C-Standorte. Wir sind in Düren, wir haben den Mut, in Jülich zu bauen. Auch Standorte, wo es vielleicht ein qualitativ hochwertiges Hotel braucht. Das muss nicht immer 5 Sterne sein. Es kann auch ein 4 Sterne oder 3 Sterne plus, aber Full-Service-Hotel sein. Bei uns gibt es das Wort Nein nicht.
Wir wollen in diesem Podcast auch ein bisschen hinter die Kulissen einer solchen innovativen Powergruppe schauen. Und was ich mich gefragt habe, ist, wie gehst du an die Landkarte in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz ran? Guckst du wirklich, oh, da ist aber eine große, große leere Stelle. Da muss ich auch mal meine Fahne noch irgendwie reinrammen. Oder was ist es, was dich treibt, wo du sagst, wow, da gehe ich jetzt ran?
Also ganz ehrlich, wird dich vielleicht enttäuschen, das Wachstum ist oft opportunistisch. Man bekommt ein Angebot. Man wird gefragt, ob Sie eventuell dieses Hotel übernehmen möchten. Man bekommt ein Grundstücksangebot. Wollen Sie hier bauen? Damit haben wir schon mal 2 grundsätzliche Wege, an ein Hotel heranzukommen. Der Bau ist der komplizierteste. In Deutschland haben wir durchschnittliche Wartezeiten auf Baurechte von 3 Jahren. Wenn ich in Köln ein Haus bauen möchte, 7 Jahre. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man tatsächlich ein Hotel in Köln baut, ja, wer wagt denn eine Prognose für in 7 Jahren? Extrem schwer. Also konzentrieren wir uns lieber auf die Standorte, die einen Betreiberwechsel vor sich haben. Das heißt, wo der Eigentümer sagt, der Pachtvertrag ist ausgelaufen, es gibt eine neue Chance. So haben wir am 01.01.2023 das ehemalige Hotel an der Kennedy-Brücke übernommen, weil die großen amerikanischen Hotelketten eher Franchise-Ketten sind und heute die Risiken von Pächtern nicht mehr übernehmen. Also ist es eher opportunistisch. Und danach gelagert ist dann, passen wir in diese Region? Passt die Marke Dorint mit dem Full Service tatsächlich zu der Einwohnerstärke, zu der Kaufkraft in der Region und der Zugkraft auf die entsprechenden nationalen und internationalen Gäste?
Wo hast du dich mit dem Standort mal richtig verhauen und gesagt, das wird ganz, ganz großes Kino, aber dann war es ein Flop?
Ja. Jetzt kannst du sagen, der macht eine Kunstpause extra, weil er jetzt nachdenken muss. Ja.
Aber er weiß es sofort.
Also ich muss in der Tat sagen, mein Lieblingsobjekt in Baden-Baden hat am längsten gebraucht, um in die schwarzen Zahlen zu kommen und immer noch neigt es dazu, ab und zu rote Zahlen abzuwerfen. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass das Produkt so viel liefert, dass die Zimmerdurchschnittsrate wesentlich höher sein müsste, um eine Amortisation zu erreichen.
Direkt muss man dazu sagen, wer das Haus nicht kennt, am Casino ja gelegen. Man kann eigentlich vom Roulette-Tisch bei euch ins Hotelbett fallen, aber die Gambler, die ohne Ende Geld haben und die Four-Digit-Rates zahlen wollen, die gibt es zu wenig.
Ja, das waren Zeiten, da war ich noch blutjung. Das war mein erstes Hotel, was ich gebaut habe. Und es war gleich mit Schwierigkeiten versehen, denn jeder kennt vielleicht noch den Namen Walterbau oder Duvidac. Die sind zu der Zeit in die Pleite gegangen. Und ich musste dann im Regieauftrag komplett dieses Objekt erstellen. Regieauftrag heißt, man muss dann mit Einzelunternehmern arbeiten und den gekündigten Werkvertrag substituieren. Das hatte zur Folge, dass wir dort 18 Millionen Euro über das Ziel hinausgeschossen sind. Und das ist heute noch ein Wunderpunkt, der nicht zu einer wirtschaftlichen Amortisation führt, obwohl das Hotel eins der schönsten Hotels ist, die wir haben.
Einer wunderbaren Stadt, muss man ja dazu ja auch sagen.
Eine Stadt, die damals die Oberbürgermeisterin Frau Dr. Lang, die aus dem Marketingbereich kam, erst richtig öffnete. Viele Jahre lang war Baden-Baden so der Ruf, okay, es gab den modernen Südwestfunk, aber es gab nicht viel. Es wurde eher so als Pensionsunterkunft benannt und als Rentnerstadt. Aber seit dem Jahre 1998, als Frau Dr. Lang dort die Führung übernahm als Oberbürgermeisterin, hat sie es geöffnet. Sie hat das Festspielhaus dorthin gebracht.
Das größte in Europa, muss man dazu sagen.
Sie hat ein Burda-Museum dort angesiedelt. Sie hat unglaublich...
Wunderbar. Das muss ich sagen, dass dieses Museum dort ja direkt im Kurpark liegt.
Ja.
Das ist ja unglaublich, von einer Architektur, die ja wirklich Weltstandard ist. Ich durfte dort mal drehen auch. Ein wunderbares Haus. Ein wunderbares Haus mit einer wunderbaren Sammlung. Aber du sagst, da musst du immer noch ein bisschen ran.
Ja, und das liegt einfach daran, dass die Zimmerdurchschnittsraten, die wir dort erzielen dürfen mit unseren Gästen, weit unter dem Standard liegt in Europa. An dieser Stelle eine kleine Erkenntnis. Wir sind nicht mutig genug, unseren Gästen einen Preise aufzurufen, die in einem fairen Ausgleichsleistungsniveau liegen.
Da müssen wir mal natürlich über den Standort sprechen. Wenn du sagst Kudamm, deutsche Hauptstadt, da kann ich mehr nehmen als in Jülich, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber gerade da zum Beispiel ist der Druck ja von 4-Sterne-Häusern, 5-Sterne-Häusern, was den Preis angeht, in keiner europäischen Hauptstadt, in keiner größeren Stadt der westlichen oder asiatischen Welt so groß für euch wie in Berlin, oder? Es ist kein richtig guter Markt, was Hotelraten angeht für euch, oder?
Rat doch mal, wie die Zimmerdurchschnittsrate ist. Übrigens
in Berlin?
Ja, ganz kurz. Zimmerdurchschnittsrate, was heißt das? Das ist der Nettopreis, den du bezahlst, ohne Frühstück, ohne Mehrwertsteuer und dann bezogen auf das gesamte Jahr von 01.01. bis zum 31.12., wenn der Hotelier einen Strich drunter macht und sagt, was ist denn netto pro Zimmer hier eingeflossen?
In Berlin bei einem 4-Sterne-Haus oder bei einem 5-Sterne-Haus?
Ja, 4 oder 5.
Wahrscheinlich liegt das um die 130 Euro.
Da bist du im 5-Sterne-Bereich ganz gut ganz gut gelegen. Im Vier-Sterne-Bereich sind wir da bei 99 Euro.
Okay.
Und das ist im Vergleich, wenn man sich jetzt die Städte anschaut, und Berlin möchte ja eine Metropole sein. Paris, London,
immerhin
Mailand,
haben
Madrid.
Haben wir schon beim zweiten Mal es geschafft, vernünftig zu wählen.
Ja, das, da müssen wir einen anderen Podcast machen, ja. Sonst werde ich zu.
Du bist ein sehr politischer Mensch, auch das werden wir in den nächsten 800 Folgen, die wir uns vorgenommen haben, hier auch nochmal sehr deutlich spüren. Das heißt also, Berlin ist dir einfach zu billig, der Satz, Berlin
ganz
ist arm, aber sexy, würdest du sagen, Berlin ist arm und macht auch Hoteliers arm.
Das muss man wieder auf Branchen beziehen. Man muss sagen, in Deutschland werden Zimmerdurchschnittsraten auf europäisches Niveau ungefähr bei 55% abgeliefert. Die teuersten sind die Franzosen, Skandinavier, Engländer. Danach sind die Spanier gefolgt, die Italiener. Und wir sind bei 55%.
Woran liegt das denn?
Weil die Deutschen Service nicht schätzen.
Das heißt, sie sind nicht bereit zu zahlen für einen Concierge, für was?
Wir nehmen die Leistung hin. Das Lächeln ist alles, was ich dafür bekomme. Wir nehmen als Deutsche wirklich die Leistung hin, und wenn sich jemand sehr aufopfernd im Service bemüht, ist man trotzdem nicht bereit, die weichen Kosten, die dafür verwendet werden, auf die Zimmerdurchschnittsrate aufzuschlagen. Ein Franzose ist ganz anders. Wenn der ein gutes Essen mittags bekommt, ist er bereit, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen. Wenn der Spanier übernachtet, ist er bereit, einen sehr hohen Preis dafür zu bezahlen. Ich habe vor kurzem in Brest, in Westfrankreich, meine Frau besucht, die dort mit meiner Tochter einen Campingurlaub gemacht hat, und ich dann gesagt habe, können wir eine kleine Pause machen und ins Hotel gehen.
Moment mal ganz kurz. Deine Frau macht mit deiner Tochter einen Campingurlaub.
Ja, mit drei Hunden am Strand, weil sie das so fantastisch
findet. Weil die das cool fand. Sagen, Hotels haben wir genug.
Genau.
Habe ich jeden Tag. Richtig im Zelt war.
Ja, ich habe sogar noch ich habe sogar noch per Internet in Frankreich die Zeltstangen kaufen müssen, weil wir die zu Hause vergessen haben.
Du warst der Held im Zelt, aber offenbar ja nicht lange, weil für dich war das nichts.
Nee,
ich kann mir jetzt bitte, sag mir bitte nicht, dass du dich auf eine Isomatte in Brest ins Zelt gelegt hast.
Nein, habe ich nicht, gebe ich ehrlich zu.
Danke, dass wir so ehrlich sind.
Ich habe meine Familie dann, weil ich hinterher geflogen bin und nur das Wochenende bleiben konnte, ins Hotel eingeladen in Brest. Und was haben wir bezahlt? Wir haben bezahlt für eine Bude, da würdest du sagen, die ist nicht kakerlackenfrei, 350 Euro netto. Ja, und das ist ein ganz normales Drei-Sterne-Hotel.
Da zuckt da auch keiner in Brest.
Da zuckt keiner.
Ja.
So, und das ist der Vergleich zwischen Deutschland und den übrigen Anrainerstaaten, dass wir auf 55% der Zimmerdurchschnittsrate liegen. Und das ist eine Situation, die uns natürlich dazu führt, wie können wir faire Preise bezahlen? Wie können wir Klimanachhaltigkeit produzieren in unseren Häusern? Und wie können wir stetig renovieren, schick, modern und tough zu sein, sodass der Gast sagt, boah, toll, da will ich hin, in das Hotel möchte ich gerne.
Du willst faire Löhne bezahlen. Und das willst du an die Mitarbeiter, die bei dir ja, und das finde ich sehr charmant, eine wunderbare Bezeichnung haben. Das sind nämlich nicht die Mitarbeiter, sondern die Mitarbeiter bei Dorint, das sind die Hotelhelden.
Ja, das hat ein Geschäftsführer bei uns sichern lassen, patentieren lassen. Es gibt den Hashtag Hotelhelden, und darunter sind wir zu sehen.
Was ist für dich ein Held im Hotel, wenn ich da ankomme, wenn ich in Empfang genommen werde? Wie muss jemand bei dir arbeiten, den du wirklich nicht nur mit diesem Buzzword Hotelheld irgendwie versiehst, sondern der wirklich für dich ein Held ist?
Der sich Gedanken darüber macht, wie er den Gast dazu bringt, dass er das Haus mit Genuss erleben kann. Auch wenn es nicht das hübscheste, schönste, am besten Standort ist, sondern dass er trotzdem den Aufenthalt genießt. Dass der Mitarbeiter dabei eine Empathie empfindet und Gefühle zeigt, wenn der Gast das auch wieder zurückspiegelt. Klingt sehr poetisch, aber
Poetisch klingt was anderes. Ich sage jetzt mal, Mitbewerber von dir, Ritz-Carlton, die hatten ja dieses schöne Credo immer, was ihre Mitarbeiter anging, we are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Das ist so die Abteilung. Aber da seid ihr eins drunter, oder ist das die richtige Definition auch für euch?
Also bei Dorint und Essential sind wir da eins drunter. Wir würden sagen, dass wir als Dorint Hotelhelden auf die Wünsche unserer Gäste eingehen und versuchen, sie auch empathisch wiederzuerkennen. Also zum Beispiel Wolfram Kohns wenn er das zweite Mal in unser Hotel kommt oder das dritte Mal, dann ist es einfach die Unfrage des Tages zu sagen, waren Sie schon mal in unserem Hotel?
Ist die klassische Frage, ist doch immer, hatten Sie eine angenehme Anreise? Das ist doch der Klassiker, oder?
Das ist der Klassiker,
der aber den
bekommt man nicht ausgetrieben.
In dem Moment, wo die Frage schon gestellt ist, spüre ich schon, das interessiert den Menschen, der mich das gerade fragt, mal so überhaupt gar nicht, wie meine Anreise war, sondern das ist einfach eine Floskel. Was kann man besser machen? Wie wirst du gerne im Hotel empfangen? Nicht in deinem eigenen. Du kommst, verrückt, du kommst nach Brest ins Hotel. Wie wirst du da außer mit einem freundlichen Bonjour, Monsieur Iserlo, wie würdest du da gerne empfangen?
Ja, ich würde es gerne haben, wenn man mich A, mit dem Namen anredet, B, dass man sich informiert hat im Internet über mich und feststellt, dass ich zum Beispiel gerne esse. Ja, wir reden hier über Genuss und Gourmet und genau das kann man auch im Internet lesen und wenn das einer mitbekommen hätte, jetzt kann man natürlich in einem Drei-Sterne-Hotel nicht erwarten, dass jeder Gast gegoogelt wird, aber wenn ich eine Woche da bleibe, wäre das vielleicht schon möglich, dass man sagt, der isst gerne, dass man ihm sagt, wir haben heute Abend auch schon einen Tisch für Sie reserviert, wir wissen zwar nicht, ob Sie hier bleiben, stornieren können wir kostenfrei sowieso, aber wir haben für Sie uns schon was Besonderes einfallen lassen.
Monsieur Iserlohe. Lass uns mal ganz kurz über Genuss sprechen. Wir machen mal, bevor wir die ganze Welt der Hotellerie erklären, was ganz Persönliches, nämlich Dirk Iserlo in 7 Punkten, eine beliebte Rubrik, die wir in diesem Podcast in Folge 1, ihr Lieben da draußen, und es ist toll, dass ihr dabei seid, dass ihr diese Premiere hört. Mir macht es übrigens jetzt schon so viel Spaß, dass ich eine Folge 2 androhe, Dirk. Du entscheidest das zum Schluss dann, ob du dabei bist, ja?
Ja.
Aber alles easy ohne easy funktioniert halt schlecht. Also du musst irgendwie schon dabei bleiben. Dirk Iserlo.
Übrigens easy ESI, ne?
Ja, natürlich.
Ne?
So steht's auf jedem digitalen
Endgerät. Denn alles easy ist mit mir
was
nicht.
Was ich jetzt in der Hand habe, ne? Nee, alles, bist du ein komplizierter Typ?
Eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin manchmal zu spontan. Ja, bin auch ein Bauchmensch, der im zweiten Schritt denkt und dann wieder neu bauchmäßig entscheidet. In der Tat.
Bist du anstrengend für deine Umwelt?
Ja, sehr.
Was ist das Anstrengende an dir? Dass du zu viel zu schnell willst oder dass du zu anspruchsvoll bist? Oder jetzt, sag mir bitte nicht den Satz, das ist ja immer die meistgegebene Antwort in Fragebogen. Was ist Ihr größter Fehler? Meine Ungeduld. Sag das bitte nicht, weil das suggeriert immer so ein bisschen, ich bin zu kreativ für diese Welt, ich will zu viel. Aber was ist es, was ist mit dir unangenehm?
Das wäre auch nicht meine Antwort. Wir haben noch eine neue Marke bei Dorin vor und immer werde ich wieder gefragt von der Geschäftsführung, wann wollen wir die rausbringen? Und dann gibt es von mir eigentlich immer nur eine Antwort, wenn wir fertig sind.
Okay.
Ja, also Ungeduld ist sicherlich nicht das, was mich ausprägt, sondern ich kann mich fast fanatisch in eine Aufgabe hinein arbeiten und zu detailliert und wenig bereit zu delegieren und okay. Mit mir selbst, wenn du das so formulieren möchtest, Kompromisse zu machen. Und das kann meine Umwelt schon mal ab und zu nerven, weil meine Frau ab und zu sagt, du bist besessen. Ja, du bist ja besessen von dieser Idee. Kannst du nicht mal ein bisschen locker lassen?
Aber genau das ist etwas, was man bei anderen auch Fokussierung nennt. Ein Steve Jobs hätte Apple nicht so weit gebracht, wenn er nicht geradezu eine autistische Fokussierung gehabt hätte. Ein Jeff Bezos hätte Amazon nicht so weit gebracht, wenn er nicht geradezu eine autistische Fokussierung gehabt hätte. Du wärst nicht bei 66 Hotels, wenn du nicht von manchen Dingen vielleicht tatsächlich auch besessen wärst, oder?
Ja, aber schwingen wir nicht mit solchen Namen. Ich würde lieber sagen, Genuss ist für mich nach dem schönen kölschen Krätzchensänger Sebus, dass er sagt, willst du selbst glücklich werden, dann musst du dafür sorgen, dass andere glücklich sind. Ja, das ist viel näher für mich, als nach einem Jeff Bezos zu gucken oder nach wem auch immer, welche Milliarden ihnen erfolgt sind. Vielleicht nehmen sie es mir wirklich nach dem letzten Podcast, den wir machen werden, ab, dass es mir nicht darum geht, Milliardär zu werden oder ein Einhorn zu werden, irgend sowas, sondern es geht mir darum, dass diese Dorinth tatsächlich Bestand hat, dass diese Marke, die immer wieder tot geschrieben wurde,
die ja auch mal am Abgrund stand, das muss man ja auch ehrlich sagen.
Ehrlich gesagt mehrfach.
Mehrfach.
Und dass
aber jetzt gesund dasteht.
Ja, gesund dasteht. Und
trotz Corona,
ja.
Auch ein Thema, über das wir im Laufe der nächsten 800 Folgen hier noch sprechen werden, wie man es schafft, 66 Hotels, die es jetzt sind, dann aus so einer unfassbar schwierigen Situation herauszubringen, wo einfach der Staat sagt, Deinen Laden schließe ich jetzt mal ab. Das wird noch ein spannendes Thema werden. Da bist du ja sehr politisch auch geworden, sehr engagiert. Aber ich sag jetzt mal klar, spielt ja Bezos jetzt nochmal in einer anderen Liga, was Umsätze und Mitarbeiter etc. angeht. Aber was euch doch verbindet, ist die Fokussierung auf das Thema und das Denken, das konsequente Denken aus der Sicht des Kunden, des Käufers oder des Gastes.
Ja, das ist der geborene Vertriebler. Der muss immer daran denken, schmeckt der Köder dem Fisch oder ist es umgekehrt? Und wir denken halt daran, wie lässt sich etwas verkaufen? Und nur wenn ich das ernsthaft durchdenke, dann wird der Gast Spaß haben und wiederkommen. Das ist doch das Entscheidende, das Wiederkommen. Wir haben eine durchschnittliche Übernachtungsdauer in unseren Hotels von 1,3. Was ist das? 1,3 Nächte übernachtest du.
Ja.
So, und da muss ich den Kunden finden, wiedergewinnen und halten. Und deswegen.
Moment, diese 1,3 heißt was? Der durchschnittliche Deutsche ist 1,3 Nächte im Hotel oder heißt es, der Gast, der bei euch ist, 1,3 Nächte bei euch?
Genau, der Gast, der bei uns ist, ist 1,3 Nächte bei uns.
Okay.
Du hast eben das Kitzbühel Gran Tirolia genannt, da ist der Schnitt, weil das ein Ressorthotel ist, bei 5,6 Tagen.
Auch nicht so wahnsinnig lang für einen schönen Skiurlaub, ne?
Korrekt.
Ja.
Korrekt, weil es gibt Leute, die kommen am Wochenende, bleiben 2 Nächte und es gibt andere, die sind 14 Tage. Aber der Schnitt ist in einem Ressorthotel 5,6 Nächte und in einem Stadthotel sind es 1,3, 1,2, je nachdem, welchen Standort ich mir aussuche. Und daran sieht man, und wenn man das noch kombiniert mit dem Gedanken, dass ich 25% der Mitarbeiter jedes Jahr als neue Mitarbeiter begrüße, sieht man diesen Wandel in dieser Branche durch die Menschen selbst. Also nicht nur durch den Trend, durch den Zahn des Alters, dass mein Objekt alt wird, sondern auch, dass permanent auf der Gäste- und Mitarbeiterseite die Menschen wechseln.
Also die Fluktuation schafft die Aufgabe, Hotelhelden halten. Das müsst ihr hinkriegen.
Und das ist fast eine Sisyphus-Aufgabe, denn wenn mich ein Stammgast anruft und sagt, verdammt nochmal, die müssen doch jetzt meinen Namen kennen, ich bin doch jetzt schon 100 Mal hier gewesen. Hat er eigentlich recht, aber genau das ist die Quadratur des Kreises, dass halt jeder vierte Mitarbeiter jeden Tag neu ist und ich ihm wieder erklären muss, welche Standards bei
ist
uns
das,
wichtig sind.
Ist das auch im Vergleich zu anderen Hotelanbietern ein normaler Wert? Ist das eine größere Fluktuation?
Also ich bin da an der Stelle stolz, dass wir während der Corona-Phase nur 15% unserer Mitarbeiter verloren haben. Die amerikanischen Franchise-Ketten weiß ich bis zu 40%. Und es sind auch darüber hinaus Leute entlassen worden. Wir haben niemanden entlassen. Wir liegen in unserer Branche mit der Dorint-Marke relativ weit unten bei der Fluktuation. Und trotzdem wirst du erstaunt sein, wenn ich sage, ein Viertel oder jeder Vierte ist neu.
So, du kommst nicht drum herum. Ich hab's gesagt, Dirk Iserlohe, der Mensch und Manager, der Visionär und Motor in 7 Punkten erklärt. Das heißt, du darfst, ich möchte auch ein bisschen im Imperativ sagen, du musst jetzt bitte diese 7 Punkte zu Ende bringen. Ich halte es aber für machbar, ehrlich gesagt, mit deiner Lebenserfahrung. Halte ich das für machbar. Das Wort Genuss ist hier schon ein paar Mal gefallen, weil es geht hier um Genuss, um Reisen und Entspannung. Fangen wir doch damit mal an mit dem, du hast selbst gesagt, Bauchmenschen. Genuss ist für mich.
Stressfrei zum Genuss zu reisen.
Glücklich bin ich, wenn.
Habe ich eben gesagt, Sebus, wenn andere glücklich sind.
Richtig, auf die Palme bringt mich.
Unverständnis, ja, ich sag's ehrlich, Dummheit.
Am liebsten reise ich mit.
Mit den 3 Hunden und meiner Familie.
Am liebsten reise ich im
Flugzeug.
Am liebsten reise ich nach?
Zurzeit nach Kitzbühel.
Und dann ist eigentlich die letzte Frage schon fast geklärt. Mein Sehnsuchtsort ist?
Die Heimat.
Wo ist die Heimat?
Ja, Frank Zappa hat gesagt, Home is where the heart is. Und das ist natürlich immer bei der Familie, die zu Recht die Zeit einfordert. Und deswegen muss ich ab und zu mal drüber nachdenken, hast du die richtige Fokussierung auf die richtige Heimat?
Und das ist bei dir einmal der Standort, wo du ja auch lebst, Köln.
Richtig.
Wo du vor vielen Jahren mal ein Haus gekauft hast, das gar nicht so schick war, muss man auch sagen, war eine kleine Butze, die hast du dann ein bisschen umgebaut, wie du es mit Hotels auch machst.
Ja, weil ich einfach sage, ich bin jemand, der auf Bestand glücklich ist. Und das viele Wechseln, sieht man ja auch, ich bin einmal verheiratet und das wird auch so bleiben. Dieses viele Wechseln bringt mich in meiner Qualität nicht weiter. Und deswegen baue ich lieber das aus, was ich habe. Und das, was ich habe, ist der Gartenweg. Und im Gartenweg wird was aufgebaut, dann ist es für uns hübscher, wieder attraktiver. Und ich gebe zu, ab und zu fliege ich nach Mallorca und jetzt Kitzbühel.
Wo es eine zweite Iserlohr Heimat gibt?
Ja, seit 2005 ist das so.
Ja. Du hast deine Frau noch mal gerade angesprochen. Ist das eine Legende oder stimmt es, dass du dieses Haus, was du damals gekauft hast, in Köln ihr gleich überschrieben hast, um ihr Sicherheit zu geben, um zu sagen, bei mir kann geschäftlich schon mal das eine oder andere passieren, du musst hier nicht mehr raus?
Das ist keine Legende. Das habe ich von vornherein im Partnerschaftsvertrag festgelegt, dass das Eigenheim von meiner Frau gekauft wird und nicht ich. Und ich habe auch kein Nutzungsrecht in dem Haus, ich habe gar nichts.
Also, du bist zu Gast bei deiner Frau?
Ich bin zu Gast. Ich bin zu Gast und das gehört sich auch so. Das hat nichts mit Identifikation zu tun, dass man sein ganzes Hab und Gut und die Familie mit reinwerfen muss in ein unternehmerisches Handeln und Denken. Nein, die Risiken, die ich aufbaue, sind gefälligst von der Familie fernzuhalten.
Wie risikobereit bist du? Bist du ein wirklicher Danger-Sucher?
Nein, bin kontrollierter, risikoaffiner Unternehmer.
Wie viel Risiko muss man als Hotelier eingehen, wenn man 66 Hotels im Portfolio hat?
Das Risiko, dass die Zeiten alles ändern können. Zwei Standorte, die vielleicht über 5 Jahre gut performt haben, können in den nächsten 5 Jahren die Loser des Portfolios sein. Wir denken immer bei der Hotellerie über mehr als 20 Jahre nach. Und wenn wir darüber gerade philosophierten, dass ein Viertel der Mitarbeiter sich ändern und der Gast nur 1,3 Nächte bleibt und das extrapoliert auf die nächsten 10 Jahre, dann wissen Sie als Betrachter der Dorinth, dass es wohl kaum sein kann, dass ich in den nächsten 10 Jahren einen Standort immer als positiv oder negativ bezeichnen kann. Es kann sich völlig auf den Kopf drehen. Und das ist die Sisyphus-Arbeit, die es allerdings auch wieder spannend macht. Ein Need-Hotel, wie wir das so schön sagen, also das, was Hilfe braucht, kann übermorgen ein profitables Hotel sein.
Profitables Hotel. Sprechen wir mal über Gran Tirolia. Das ist ein wirklich fantastisches Haus vor den Toren von Kitzbühel am Golfclub Eichenheim gelegen. Für Golfspieler eine der wunderbarsten Plätze in Europa. Der Blick auf den Wilden Kaiser eingebettet in diese wunderbare Landschaft rund um Kitzbühel. Ein Haus, das mal fantastisch gestartet ist, das auch schon eine Geschichte hat. Die Frau des ehemaligen Moskauer Bürgermeisters hat dieses Haus ja damals, glaube ich, auch gehört, nicht?
Frau Baturina.
So, und die hat das dann auch mit großem Aufwand bauen lassen, einrichten lassen. Dann ging es da ein bisschen bergab. Jetzt strahlt das Haus wieder, seit dieser Wintersaison, denn es gehört zu dir, zu deiner Gruppe. Es gibt von Woody Allen den schönen Satz, bitte, keine Berge, keine Kühe, ich brauche nur die Stadt. Den wirst du nicht dort begrüßen können, aber viele andere. Wen hast du schon begrüßt? Wie ist es losgegangen? Wie ist die neue Grand Vision für das Gran Tirolia?
Also zunächst muss man mal sagen, dass wir den Standort nicht erfunden haben. Du hast es eben gesagt, die Baturina hatte den Mut, das Golfclubheim Eichenheim zu erwerben und dort ein 5-Sterne-Hotel zu bauen. Was allerdings in der Region immer so als das abwertende Russenhotel bezeichnet wurde. Die Welten trafen aufeinander und sie haben sich auch schwer vermischt. Das Publikum in der damaligen Zeit war halt ein eigenes Publikum. Aber das Hotel bestand seit 2002 und ist somit ein Mitbewerber, der seit diesem Zeitraum auch seine Betten anbietet. In der Zwischenzeit haben sich die Russen ja auch zurückgezogen. Diesen Rückzug kann man so ungefähr mit dem Zeitraum 2014 verbinden. Die Olympiade in Sotschi, da ging das los. Dass Putin so nach und nach seine Gefolgsleute, die mit vielen Milliarden auf der Welt unterwegs sind, zur Raison rief und sagte, wir müssen ein bisschen mehr auf uns selbst konzentrieren. Das haben wir in Baden-Baden festgestellt, wo in jedem zweiten Geschäft sogar russische Verkäuferinnen angestellt waren oder die zumindest die Sprache beherrschten.
Die sind weg inzwischen?
Die sind alle weg. Und so finden wir das in unseren Luxusstandorten in Bremen, in Baden-Baden, in Wiesbaden, im Nassauhof, auch in Kitzbühel kaum mehr russisches Publikum, weil die sich nicht mehr in Europa so mit der Geldausgabementalität bewegen. Das Haus ist dann in die Hände gekommen eines österreichischen Projektentwicklers, der es von der Frau Baturina erworben hatte, der den Oberbürgermeister in Kitzbühel damit überzeugen konnte, das, was hier nicht baurechtlich sauber formuliert ist, werde ich alles in Ordnung bringen. Dafür würde ich gerne 70 weitere Zimmer bauen. Das hat er genehmigt bekommen, das heißt, er darf die 70 Zimmer bauen, hatte in der Zwischenzeit geglaubt, mit der Marke Curio von Hilton weiterzukommen. Das war aber im Ansatz schon schwierig, weil ich sage, wenn ich ein Ressorthotel betreibe, dann muss ich vom Eingang des Hotels bis in die letzte Fazilität des Hotels den Überblick behalten. Und wenn der Gast eine schlechte Currywurst im Clubhaus isst oder abends vom Menü enttäuscht ist oder das Bett nicht sauber war, dann muss an der Rezeption aller Ärger kundgetan werden, ohne dass sie den Satz bekommen, ja, dafür bin ich aber hier in diesem Ressort nicht zuständig. Das macht da unten der Golfclubleiter. Das geht nicht. Ich muss das Ressort ganzheitlich betrachten. Das war der Ansatz. Übrigens, unser gemeinsamer Freund, der Christian Fössler, der ist schuld an allem. Der hat nämlich der Biggie Borek, unserer Pressedame, die wirklich hervorragend ist.
Fössler von Kinderlachen.
Genau.
Ein engagierter Mitkämpfer für die Kinder.
Super. Und er rief an und sagte, hör mal, kannst du dir vorstellen, in Kitzbühel Pächter zu werden von dem Gran Tirolia? Natürlich kannte ich das und habe ihm gesagt, ja, wir müssen nicht diskutieren, ob, wir müssen diskutieren, wie. Ja, und wie geht das? Und dann hat mich der Herr Seidel eingeladen, ich bin nach Wien geflogen und ich merkte, ja, der Herr Seidel hat schon viele angesprochen und ist mit vielen im Gespräch, aber meine Nase sagte mir, er braucht doch das Geld.
Da geht was.
Da geht was, weil wenn ich den Investor mitbringe, ich glaube, dann haben wir den Vorzug. Er hat nicht die Marke Hommage gewollt und er hat auch nicht den Betreiber Iserlohe mit der Dorint gesucht.
Hommage für alle die, die nicht jeden Tag in der Dorint-Welt unterwegs sind, ist eure Premium-Linie.
Ja, die Hommage an den Gast, die Hommage an den Standort, die Persönlichkeit des Standortes, der Nassauhof in Wiesbaden, ein Hommage-Hotel.
Der Söllringhof, der ein Hommage an Sylt.
Genau. Hommage an Sylt und an den Gast, der genießen will. So, zurück. Und Ottmar Seidel, wirklich ein gleichaltriger Projektentwickler, also hat genauso viel Erfahrung, wie ich das habe, im Projektentwicklungsbereich, hat zwischen den Zeilen zum Ausdruck gebracht, dass er auch das Kapital für die 70 Zimmer braucht. Und dann habe ich einen Kapitalinvestor gefunden, der jetzt 49% übernommen hat, nämlich die Idealversicherung in Berlin, die mit uns schon mehrfach Häuser gemeinschaftlich betreibt, indem sie die Steine als Eigentümer halten und wir sind der Pächter.
Und das geht jetzt wie lange? Wie lange ist der Pachtvertrag?
Der Pachtvertrag geht jetzt 20 Jahre plus zweimal 5 Jahre Option.
Dann kannst du viel schiefern gehen.
Exakt. Der liebe Johannes Leberger, der dort die Hotelleitung übernommen hat, ein fantastischer Junge. Der hat mit seinem Antrittsabend bei den Bauern, die die Grundstücke für den Golfplatz zur Verfügung stellen, gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Den Satz fand ich fantastisch.
Er ist nicht ganz von ihm original, aber er passt da natürlich, wenn man den Anspruch hat, insbesondere weil dieses wunderbare Haus ja wirklich auch viele Jahre leer stand. Und das ist ja dann wirklich ein Frevel, weil man an einem wunderbaren Ort eine Genusswelt schaffen kann, Menschen verwöhnen kann und dann steht das Haus leer. Das tut einem ja dann wirklich in der Seele weh. Was ist neu am Gran Tirolia für alle, die sagen, da war ich schon mal, da will ich noch mal hin, da können wir jetzt auch mal ganz offensiv sein. Warum ist das wirklich eine Traumdestination?
Ja, es geht schon los mit der unglaublich schönen, nachhaltigen Kluft, die hier die Mitarbeiter in Traditionsfarben des Tiroler Landes tragen und in einer komplett neuen Lobby zur Schau stellen. Und die Lobby ist einmal vollständig überarbeitet worden und ist heute wie ein aneinandergereihtes Wohnzimmer mit verschiedenen Abteilungen. Sie können sich das wunderbar als Gast vorstellen, dass Sie sich das schönste Wohnzimmer, in dem Sie gesessen haben, duplizieren auf 5, 6 Räumlichkeiten, die miteinander verbunden sind. Die Lobby kann voll sein mit einer großen Anreise und trotzdem sitzen Sie gemütlich tagsüber und können dort ein Buch lesen. Genauso haben wir das Restaurant.
Oder ein Kaiserschmarrn.
Oder ein Kaiserschmarrn im Restaurant, ja. Aus einer geschlossenen Küche und mit Tiroler rot-schwarz gefärbten Sesseln haben wir ein komplett neues Bild gefertigt in Grün-Gold-Tönen mit Naturfarben und einer Open Kitchen, sodass der Gast abends sehen kann, wie sein Essen zubereitet wird, dass Halbpension auch lebbar wird.
Die Zimmer, kann ich mich erinnern, waren immer riesig. Die waren wirklich groß. Ihr habt 81 Zimmer, davon 60 Premium-Zimmer, 21 Suiten. Wenn ihr fertig seid oder jetzt schon?
Nein, jetzt haben wir 76 Zimmer, weil wir von den 81 6 geopfert haben für einen Konferenzbereich, den wir aus dem Bereich der damaligen Yoga-Welt herausgenommen haben. Wir haben also den Konferenzbereich auf die schlechtesten Zimmer, die zum Schluss vermietet werden, verlagert, haben auf diesen Bereichen eine Sportwelt von 300 Quadratmetern und eine Yoga-Welt von 300 Quadratmetern neu errichtet. Und wenn man in die Yoga-Welt eintritt, und das ist mir dann persönlich aufgefallen, wir müssen die Schuhe verbieten, kommt ein neuer Spirit auf den Gast zu.
Deine Frau ist Yoga-Lehrerin. Lass mich raten, sie durfte da ein Wörtchen mitreden.
Sie hat das Hauptwort mitgeredet und auch mit der Kunst, die dort Einhalt gebietet. Und so geht es weiter in dem Haus. Wir werden jetzt im Sommer das Atrium, eine tolle Fläche für bis zu 500 Personen mit einer kompletten Bühnenausstattung neu gestalten. Wir werden einen Jazzclub einbauen. Im Neubau wird es ein Kino geben, ein Kinderland für Mädchen und Jungs gleichermaßen, ob da eine Carrera-Bahn steht oder eine Disney-Welt aufgebaut ist. Wir werden einen Schwimmteich kriegen, ein zweites Spa-Landschaft und dieser
Stimmt,
Schwimmteich.
Stimmt, dass der Schwimmteich dann zur Eisbahn wird?
Ja, Mitte? Wir können beide Schlittschuh laufen dort.
Wir beide als Eisprinzessin?
Ja, ich habe früher Eishockey gespielt. Ne? Wir könnten das gerne versuchen.
Wahrscheinlich ziehst du mir da die Schlupf. Meine Brüder, ich habe ja jede Menge Brüder, die waren im Eishockey richtig gut, aber ich bin auch da. Schlecht. Aber ich komme dann gerne als
Schiedsrichter.
Männliche Antwort auf Katharina Witter mit. Ich mache dann die eine oder andere Pirouette mit dir. Lass uns mal ganz kurz die Faszination Kitzbühel noch kurz beleuchten. Denn Kitzbühel ist ja, was Wintersport angeht, man kann eigentlich sagen, es ist das Wimbledon des Wintersports. Ist das deine Welt? Also dieses Kitzbühel hat natürlich ein ganz, ganz eigenes Flair. Sportlich ist es sensationell. Die Landschaft ist sensationell. Hat es ein spezielles Publikum?
Ja, das ist natürlich so. Besonders wenn man es zu dem Peak, nämlich der Streif, beobachtet, dann hat es natürlich eine besondere Zugkraft auf die Münchner, auf Wiener, auf viele, die in der Umgebung sind, aber auch auf internationales Publikum. Kitzbühel ist ja kein Begriff, den man weltweit erklären muss. Ja? Ich muss ja keinem erklären, wo Kitzbühel liegt und wofür Kitzbühel steht.
Wenn du das kleine goldene Kitz tragen darfst, ich habe das mal verliehen bekommen, dann hau ich jetzt mal einen raus hier, ist man ja ganz stolz. Aber die schönste Geschichte in Kitzbühel war, da stand ich oben an dem Starthäuschen, der Streif, wo ja der, wie heißt der nochmal, diese Kneipe da oben. Ich komme gleich.
Ach so,
der Soshi, wie heißt er denn nochmal? Wir kommen gleich nochmal drauf.
Tomschi,
genau. Wunderbares Lokal da oben. Tomschi. Ich merke schon, dass du in der Welt wirklich zu Hause bist. Und da ist ja direkt dann auch das Starthaus.
Schneiden wir das jetzt raus, das Stück?
Nein, das lassen wir jetzt drin. Ich bin ja nur fragend. Die Ahnung hast ja du. Also Tomschi, ich habe da schon wunderbare Abende erleben dürfen. Und einer war mit Franz Klammer. Mehrfacher, vierfacher Streifsieger. Und ich stehe mit ihm da oben und dann frage ich ihn so in meiner westdeutschen Einfachheit, in meiner Schlichtheit. Ich bin ja ein begeisterter Skifahrer, aber wie gut kann man schon Skifahren, wenn man in Düsseldorf geboren ist, wie ich. Aber ich bemühe mich natürlich und frage ihn und Franz, wie muss man denn fahren hier, um dieses Rennen zu gewinnen? Dieses Hahnenkammrennen, dieser Wahnsinn. Und da sagt er so zu mir, wie man da fahren muss, Wolfram, ich sag's dir. Grad Obi.
Hast du da schon mal gestanden an der Mauer?
Ich habe da gestanden. Ich bin da auch schon mal in sehr, sehr vielen Bögen runtergefahren.
Ehrlich?
Ja.
Würde ich mich nicht trauen.
Da musst du aber sehr viele Bögen fahren, ja? Was wahrscheinlich noch viel...
Du kriegst doch gar keinen Bogen dahin, das geht doch nur abwärts.
Ja, doch, du musst versuchen, ein bisschen rumzuspringen, dann geht das schon. Aber es ist jetzt nicht unbedingt, was das Gefälle angeht, meine Lieblingsstrecke, das muss ich auch sagen. Aber dafür gibt es da so viele, viele andere. Es gibt so viele, die ja auch bei Kitzbühel jedes Mal sagen, ich hatte sowas von die Hosen voll. Fährst du überhaupt Ski?
Im Moment nicht, weil ich mich mehr damit beschäftige, die Details im Hotel zu lösen. Und das war die letzten drei Male so.
Das ist Slalomlauf.
Meine Tochter und meine Frau haben mich begleitet und die sind für mich Ski gefahren.
Und haben sich auch nichts gebrochen?
Nein.
Die brauchst du ja auch noch ein bisschen. Denn deine Frau ist ja auch diejenige, die das Bistro 99, wir fahren kurz zurück von Kitzbühel noch am Ende unseres Podcasts nach Köln, die für dich in Köln das Bistro 99 Kunst, Kultur, Kulinaria gestaltet, prägt. Und da kommt dann wieder diese französische Lebensart rein. Wenn man in Köln, in Wiesbaden gibt es ja auch noch eins, essen gehen will, in eine französische Welt eintauchen will, die eben auch lässig ist, aber einfach richtig gut schmeckt, dann muss man da mal hin. Insbesondere weil es, und das interessiert mich natürlich auch, auch das Thema Kunst noch so transportiert. In der Form in Köln schon einzigartig, oder?
Also ich glaube ja. Jeder, der dort essen war oder sich Bilder angeschaut hat, sagt, Mensch, toll, ein Kleinod, da will ich wieder hin. Abends ein richtiges Refugium. Meine Frau hat im Jahre 2010 eine leerstehende Immobilie von uns, da war nämlich ein Italiener drin, der ja eigentlich nie seine Miete bezahlt hat. Und dieses schöne La Terrazza stand dann leer. Und ich habe überlegt, was mache ich mit dem Haus? Verkaufe ich das jetzt? Steht in der Aachener Straße, 1002. Und ist nicht gerade so die beste Lage.
In der Nähe des ehemaligen RTL-Standortes.
Ja, aber es ist, dann kennst du auch die Lage, ist jetzt nicht dazu geeignet, dass da 20, 30 Gäste mit dem PKW kommen, sich vor die Tür stellen oder kommen dann gut dort logistisch in das Lokal rein, sondern es ist schon verzwickt, A, zu parken, B, dort dann auch einen Platz zu kriegen und zu sagen, da gehe ich jetzt essen. Zumal es so, die Aachener Straße ist in der Abendwelt die Demarkationslinie zu Junkersdorf und die Junkersdorfer gehen nicht über die Aachener Straße, um dann in Müngersdorf essen zu gehen.
Jetzt wird es sehr kölsch, ne?
Jetzt ist sehr, sehr kölsch. Obwohl das Französische ist ja schon, das Kölsche ist durch das Französische schon sehr stark beeinflusst, ne? Muss man sagen.
Lass mich zu Köln noch eine Frage stellen. Die Karnevalszeit liegt jetzt nun ein paar Wochen hinter uns. Du hast ja in deinem Dorinth am Heumarkt keine normalen Gäste. Das ist ja auch kein normales Hotel. Das ist ja quasi der Treffpunkt für die Spitzenkräfte des Kölner Karnevals. Und das ist die Hofburg.
Ja.
Das heißt, da residieren dann tatsächlich alle drei, nur der Prinz oder auch hier?
Nee, natürlich das Dreigestirn.
Das Dreigestirn
der gesamten, wie man das so schön sagt, Equipe. Da ist der Friseur dabei, da ist der Prinzenführer dabei. Da sind alle möglichen Leute, die man dafür braucht, die halt rund um dieses Dreigestirn die ganze Zeit laufen. Und die wohnen dort zwei Tage vor der sogenannten Pripro, das ist die Prinzenproklamation, da muss die Oberbürgermeisterin die Insignien der Stadt
übergeben
an das Dreigestirn. Und das ist immer zwei Tage vor dieser Prinzenproklamation, dass sie einziehen in die Hofburg. Und das war dieses Jahr am 4. Januar. Und vom 4. Januar bis Aschermittwoch wohnen die dann dort.
Samt Entourage.
Samt Entourage und dürfen auch nicht nach Hause. Bekommen dann manchmal Besuch ihrer Frauen, ja. Aber sie dürfen nicht nach Hause. Ja, das
ist das, das habe ich mich immer gefragt, wenn ich da vorbeifahre. Da hängt da dieses riesige Transparent Hofburg. Und dann steht da dieser ganze Wagentross mit Prinzenführer und was es da alles gibt. Und dann haben die ja immer ihre Prinzengarde dabei, ja, die da auf die aufpassen. Ist das eine Image-Maßnahme oder ist das ein Geschäft, weil das einfach ganz viele Jacke noch anzieht, die da unten bei euch Kölsch trinken?
Also es ist natürlich ein Geschäft. Aber es ist auch wieder das, was du zu Beginn bei mir herausgekitzelt hast, es ist auch Leidenschaft. Denn in der Tat muss ich sagen, dieses Glücksgefühl des Kölner Karnevals, was man nur empfinden kann, wenn man selbst mal mitgemacht hat, die Außenstehenden sagen, die sind alle bekloppt, das kann nicht wahr sein, ist nun mal ein klarer Wirtschaftsfaktor in Köln. In Köln ist diese fünfte Jahreszeit ein Milliardengeschäft. Ja, wenn Karneval ausfällt, dann ist das für viele im Mittelstand ein großes Problem, gastronomisch sowie auch in der gesamten Gastwelt und Hotelwelt zu verstehen. Die karnevalistische Session als Hofburg ist schon ein wichtiges Element für das Stadthaus in Köln, also für unser Dorinth-Hotel. Es sind Abende nach, also von Donnerstag bis Sonntag, ungefähr 1300 Leute in Harrah's New York Bar. Ja, wir haben die extra dafür umgebaut, dass wir auch dieses Fassungsvermögen aufführen.
Und in dem Wort Fassungsvermögen steckt das Wort Fass, da wird ordentlich was weggesüppelt, oder?
Ja, bestimmt. Das gehört halt beim Karneval dazu, obwohl ich sagen muss, seitdem wir jetzt seit 4 Jahren haben, wir haben noch nie einen außerordentlichen Vorfall gehabt, was man sonst so in der Presse gerne außerhalb von Köln berichtet, dass das da alles drunter und drüber geht.
Ganz gepflegte Gäste, wo die Prinzengarde ist, da ist ja auch Sitte und Anstand. Wir wollen diese Folge 1 beenden mit einer Rubrik, die ebenfalls zum ersten Mal stattfindet, nämlich der Rubrik Hotelweisheiten für Ewigkeiten. Und da habe ich immer einen wirklich auch bekannten Hotelgast oder Kenner rausgesucht mit einer Erkenntnis zum Thema Reisen, Genuss und Hotel. Und wir starten mit dem Mann, der immer die Lippe ein bisschen höher hatte, mit Billy Idol. Billy Idol, kennst du von dem Lied?
Oh, ist überhaupt nicht meine Musik.
Flash for Fantasy ist doch von Billy Idol,
oder? Ja,
Flash for Fantasy. Hätten wir die GEMA-Rechte, würden wir es einspielen, können wir uns aber hier nicht leisten bei diesem.
Okay.
Alles easy Podcast, wir sind ja sehr basic. Ja? Billy Idol hat den schönen Satz gesagt, das Leben ist eine Reise, nimm nicht zu viel Gepäck mit. Finde ich einen sehr schönen Satz und führt mich zu der Frage bei dir, bei dieser Weisheit für die Ewigkeit. Was muss bei dir immer mit? Was nimmst du immer mit auf Reisen im Gepäck?
Tja, Familie habe ich schon gesagt. Das ist jetzt so ein Standardbegriff wahrscheinlich. Da sagt jeder, wow, ja, haben wir erwartet.
Moment, wow, haben wir erwartet?
Ja?
Ja, bist Familienmensch. Aber was muss bei dir? Nimmst du viel Gepäck mit? Reist du eher leicht? Bist du der Mensch, der mit dem Handgepäck eher unterwegs ist oder der mit dem großen Reisekoffer?
Also ich bin eher der mit dem Handgepäck. Der Laptop muss drin sein. Und mittlerweile ist es in der Tat so, dass wir sind jetzt gefahren mit dem Auto mit den 3 Hunden. Hinten drin ein Brett auf meinen Knien, darauf der Laptop, meine Frau und meine Tochter hörten auf Audible den neuesten Krimi. Ich hatte einen Kopfhörer an, telefonierte und bin in den Tiefen des Laptops abgerauscht. Diese Toleranz muss sein, die man mir aufbringt, wenn man mit mir reist.
Kannst du jemals abschalten? Bist du wirklich auch mal selbst diese 5,2 Tage an einem Ort und arbeitest nicht?
Nee. Abschalten kann ich eigentlich nur, wenn ich auf Mallorca mit dem Boot fahre und raus aufs Meer brause.
Wo es dann keinen Empfang mehr gibt.
Wo es keinen Empfang mehr gibt und wo ich dann tatsächlich die Gewalt des Wassers spüre. Und dann fange ich an, nicht nachzudenken. Dann muss ich als kleiner Schifffahrtskapitän versuchen, durch die Wellen zu kommen mit meinem kleinen Rip. Ich habe so ein Schlauchboot. Und das ist dann in der Tat Momente, wo ich dann in der Rückschau sage, hast in der Tat mal nicht drüber nachgedacht, was gleich wieder erledigt werden muss.
Wir denken darüber nach, was wir in Folge 2 unseres Podcasts Alles Easy besprechen werden. Unter anderem geht es dann nach München, es geht nach Salzburg, küsst die Hand. Wir freuen uns dann wieder auf neue Hotelweisheiten für Ewigkeiten und wir freuen uns dann wieder auf einen der großen Macher der Hotelszene in Europa, Dirk Isalo. Alles easy und Leute da draußen, vielen Dank. Ihr habt etwas Außergewöhnliches erlebt. Unsere Premiere bleibt easy. Vielen Dank, lieber Dirk.
Danke, Wolfram.